Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen. Hier ist er, unser Spätsommer. Nein, das stimmt gar nicht. Unser Herbst-Podcast mit unserem unvergleichlichen Michael Klein.
Das bin ich. Guten Tag. Und dem noch viel vergleichlich unbareren André Hart.
Ach, wie du das wieder gesagt hast, Michael. Zehn kleine Jägermeister, das ist unser heutiger Titel, weil es ist, wir haben ja hier so eine kleine Wochenzusammenfassung, so einen kleinen Wochenrückblick. Und das ist für mich eine der entscheidendsten Meldungen diese Woche. Andrea Berg trinkt vor jedem Auftritt mindestens einen Jägermeister. Hat sie erzählt. Ich weiß nicht, wo sie jetzt aktuell überhaupt auftreten darf in diesen Zeiten, aber ich finde das total spannend. Ja, ein Jägermeister, Micha, das sollten wir uns vielleicht auch angewöhnen.
Das perfektioniert aber mein Bild von Andrea Berg mal wieder. Siehste? Also ich glaube, die Helene Fischer wird so einen Shampoos trinken oder so und Andrea Berg ist so eine Jägermeisterfrau.
So, also, Jägermeisterbraut.
Weißt du, nicht ein Hugo oder Aperol Spritz, sondern zack, ein Jägermeister hinter die Binde.
Wer war das eigentlich, Andrea Berg? Ist das, und heute Abend habe ich Kopfweh? Ist das Andrea?
Das ist Iron Shear, die jetzt inzwischen Deutsche ist.
Ja, was ist denn Andrea Berg? Hilf mir bitte. Ich stelle mich jetzt nicht dumm, ich bin wirklich so doof.
Andrea Berg ist. Ich bin nicht der große Andrea Berg-Fan, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ich finde immer, bei Andrea Berg ist mein Problem immer, dass Optik und Ton nicht zusammenpassen, weil sie singt ja immer wie so ein kleines Mädchen und ist dann aber so eine in Lederstiefeln bis unter die Kniehöhlen auf dem
Piratenschiff. Weißt du, wer das ist? Hier, du hast mich tausendmal belogen. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Du hast mich tausendmal. Wie heißt das weiter? Benutzt?
Berührt?
Berührt, ist ja auch egal. Andrea Berg. Hier, wir müssen uns zunächst mal entschuldigen. Was heißt wir? Das liegt in diesem Falle wirklich an mir. Wir haben letzte Woche mal ausgesetzt mit unserer Podcast-Folge. Mea culpa, bitte Asche auf mein Haupt. Es waren so viele Termine letzte Woche. Das soll jetzt auch nicht irgendwie arrogant oder anmaßend klingen. Aber am 9. Oktober, das ist ja noch eine Weile hin, gibt's in Leipzig das Lichtfest. Das machen die in Leipzig jedes Jahr, schon seit vielen Jahren, um eben an die legendäre Demo am 9. Oktober 1989 zu erinnern. Da kamen zum ersten Mal mehr als 70.000 Menschen zusammen in Leipzig, die friedlich demonstriert haben, friedliche Revolution und so weiter und so fort. Und man sagt heute aus quasi der historischen Perspektive, das war die Wende hin zur Wende.
Die Wende zur Wende.
Das war der Wendepunkt. Und da gibt es in Leipzig normalerweise am 9. Oktober immer ein großes Fest und künstlerisch auch sehr anspruchsvoll. In diesem Jahr natürlich alles anders, kein Publikum etc. Und deswegen gibt es viele kleinere Termine, die dann virtuell quasi an diesem 9. Oktober dann inszeniert werden. Dort am Nikolaikirchhof, dort wo ja quasi die Wiege der Wende steht, am Nikolaikirchhof, in der Nikolaikirche in Leipzig. Und da gibt es jetzt unfassbar viele Aufnahmetermine. Und das ging in der letzten Woche los und ich habe es einfach total verpeilt und ich habe einfach die Termine nicht richtig koordiniert bekommen und deswegen muss der Podcast hinten runterfallen. Das tut mir ganz, ganz doll leid.
Das heißt, du moderierst das? Also ist das, wenn es jetzt ohne Publikum ist, kommst du dann zu den Leuten nach Hause?
Virtuell Tag? Sozusagen auf die Wohnzimmercouch, in den Laptop, in den Fernseher, wo auch immer. Und darf das eben jetzt begleiten, das ganze Thema. Und nochmal, das sind dann eben viele kleine Termine an vielen Stationen, wird dort so ein bisschen was zusammengeschnitten, zusammengeschnipselt und das wird dann einen großen Eventfilm ergeben am 9. Oktober hat er dann Premiere, dann eben dort direkt auf dem Nikolaikirchhof, beziehungsweise halt auch im World Wide Web. Habe ich gleich ein bisschen Werbung gemacht, aber es sollte jetzt weniger eine Werbeveranstaltung sein, als eine Entschuldigung, dass ich mich da letzte Woche vor dem Podcast gedrückt habe. Das macht man nicht, ich weiß.
Nee, vor allem nach der langen Sommerpause. Aber ich frage mich jetzt fürs Lichterfest, dann haben die dich genommen da als Präsentator, Moderator?
Lichterfest. Ja, es wird nicht gelichtelt wird dann später, obwohl wir ja jetzt quasi fast schon im Advent sind. Ja, die haben mich genommen, natürlich. Ja.
Ich frage mich nur, haben Sie dich, bist du bei diesem ganzen Lichtfest, bist du das größte Licht? Oder?
Ich bin nicht das hellste Licht auf der Torte dort. Nein, das ganz sicherlich nicht, auch nicht das größte Licht. Da kommen Leute, die haben wirklich größere Verdienste als ich. Obwohl ich damals wirklich schon mitgelaufen bin. Also ich erinnere mich vor 31 Jahren, mein Gott, ich muss ja noch Baby gewesen sein. Ich bin mitgelaufen und habe das also wirklich alles leibhaftig erlebt. Ich hatte ja in Leipzig eine Studentenbude und bin da wirklich mit der Straßenbahn, mit der Linie 16 reingefahren an diesem Montagen. Du bist fast in diese Straßenbahn nicht reingekommen. Kaum auszudenken, wenn es damals schon Corona gegeben hätte. Die Straßenbahnen waren so voll und die Leute, ich erinnere mich, als wär's gestern gewesen, die Leute mussten quasi an den Haltestellen stehen bleiben und auf die nächste Bahn warten, weil die so voll waren, diese Bahn, weil eben an diesen Montagen alle Leute in die City wollten, alle Leute in die Stadt wollten. Das war also eine unfassbare Aufbruchstimmung damals. Und diese Bilder, die bewegen mich wirklich noch bis heute. Das sage ich jetzt ganz unumwunden. Also da habe ich schon noch ein bisschen Gänsehaut und deswegen ist es natürlich für mich eine große Ehre, diese wichtige Veranstaltung, diese für die Stadt Leipzig so wichtige Veranstaltung dann auch begleiten zu dürfen.
Das glaube ich gerne,
ja. Als Ansager.
Wie ist denn das damals, also was sagt man, 70.000 Leute waren da?
70.000, es wurden ja dann viel mehr später, aber 70.000, das war so diese, entschuldige, dass ich dir immer so ins Wort falle, aber das war so diese Marke, da standen ja dann auch ganz viele Armeefahrzeuge, extrem viel Polizei und Kampfgruppen, man wusste damals gar nicht, Kampfgruppe, so hieß das. Das war so quasi diese paramilitärische Einheit der DDR, Kampfgruppe der Arbeiterklasse, so hieß es offiziell. Also das waren dann schon so diese Fahrzeuge in Tarnfarben. Man wusste jetzt nicht genau, ist das jetzt Armee, ist das jetzt diese Kampfgruppe, ist das Polizei? Also das ging alles so ein bisschen ineinander über. Und es war durchaus die Stimmung da, dass man nicht genau wusste, wo kippt es hin? Kippt es jetzt dahin, dass es gewalttätige Ausschreitungen gibt, dass das alles niedergeknüppelt wird? Und das vielleicht im schlimmsten Fall sogar Panzer rollen, das war ja wenige Monate vorher in China der Fall, oder bleibt das wirklich alles friedlich? Und eben dieser 9. Oktober war so der Wendepunkt, dass, glaube ich, die Führung, die damals schon recht kopflos und führungslos war offensichtlich, dass die eben gesagt haben, wir machen nichts, wir lassen es einfach laufen. Und das war natürlich dann eben auch die Initialzündung, dass am Montag darauf dann, glaube ich, schon 120.000 Leute marschiert sind, also dort demonstriert haben.
Aber wie war das denn? Also als du dann da hingefahren bist, hatte man die ganze Zeit die Angst, dass da jetzt was passieren könnte, dass es vielleicht auch ein paar Idioten gibt, die das Militär herausfordern?
Hatte man definitiv, die Angst war da. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn das jetzt solche Leute gewesen wären, wie zum Beispiel am vergangenen Samstag in Berlin zu dieser Demo gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich das dann die Staatsmacht gefallen lassen hätte. Also ich glaube, da hätte es gekracht. Also wenn du da so eine Handvoll, man kann ja jetzt nicht alle Demonstranten, alle 40.000, die dort in Berlin waren, über einen Kamm scheren, um Gottes Willen. Aber wenn du so diese paar hundert, die dort also wirklich auch gewaltbereit dorthin fahren oder hingefahren sind und gesagt haben, wir lassen es heute mal richtig krachen. Also ich glaube, wenn sowas damals in Leipzig dabei gewesen wäre oder in anderen Städten der DDR, dann kann ich mir vorstellen, wäre die ganze Situation anders ausgegangen.
Ja, die hätten auch Erichs Lampenladen ja ganz anders beschützt damals, weil man hätte ja gar nicht so viel Glühbirnen gehabt, um sie hinterher, wenn sie kaputt gegangen wären, wieder auszutauschen. Also das ist natürlich im Reichstag was anderes mit dieser riesen Kuppel, da kommt ja automatisch Licht rein. Ne?
Ja.
Aber wie ist denn, also du sagst, damals waren es da 70.000, hast du denn jetzt bei den Corona-Menschen, war es ja jetzt so, dass die hinterher wieder von 1,4 Millionen geredet haben oder sowas, also Polizei und Statistiker und Spiegel hat es ja total nachakribisch nachrecherchiert. Die haben ja Menschen auf Fotos gezählt, in welchen Quadratmeterabständen die da standen und so weiter. Hm. Und dann kam man eben auf diese 38, lass es 40.000 Menschen sein. Und damals jetzt diese Zahl, ich überlege, wenn es damals Internet gegeben hätte, wären dann plötzlich 22 Millionen in Leipzig gewesen, obwohl die DDR, was hatte sie, 18 Millionen oder sowas Einwohner nur hatte? Oder hast du das auch so gefühlt, dass es mehr waren?
Na, ich glaube, was ich jetzt in der Rückschau für ein Gefühl habe, ist, dass das egal war. Ach. Also heute spielt das ja eine Riesenrolle. Ja, also das wird ja politisiert. Ja, keine Ahnung, waren es 40.000, waren es 400.000, waren es 1,2 Millionen. Damals war das egal. Damals war es einfach so, es waren unfassbar viele und die wollten einfach diese Wende, die wollten einfach nicht so weitermachen wie jetzt. Und ich glaube, da waren sich im Wesentlichen alle auch soweit einig. Deswegen ist es, glaube ich, auch friedlich geblieben. Während heute hast du ja so diese unterschiedlichen Strömungen. Das ist so schwierig. Du hast halt die Leute, die dort wirklich durchaus mit berechtigten Problemen dort hinfahren, die vielleicht nicht mal wissen, wohin mit ihren Problemen, die ihren Job verloren haben, die in Kurzarbeit sind, keine Ahnung, die vielleicht durchaus zweifeln und das sagen, was Jan-Josef Liefers sagt, der eben sagt, naja, müssen wir nicht vielleicht wenigstens darüber nachdenken, ob die Maßnahmen gegen Corona nicht am Ende mehr Schaden anrichten als das Virus selbst, als Corona selbst. Ja. Also das sind so eher die leisen Zweifler. Und auf der anderen Seite hast du dann eben diese Lauten, die das dann so in Pauschalkritik so umwandeln. Ja. Also an der Regierung und am gesamten System. Und das sind ja dann die es auch krachen lassen. Und dann sind ja die Leute, die ein bisschen verhalten sind, eher regierungshörig und Merkel-treu und wie sagen sie, links-grün versifft. Ja. das ist ja, also da stehen sich ja heute diese beiden Parteien so ein Stück weit gegenüber. Und damals, nee, ich glaube, deswegen war es wurscht, ob das jetzt 70.000 oder 700.000 wäre, wenn das jemand behauptet hätte. Es war wurscht. Es waren sich einfach alle alle irgendwie einig.
Ja, ich glaube, für DDR-Zeiten waren einfach, hätten da 20.000 Leute demonstriert, wäre es ja auch schon ein Hingucker
absolut,
gewesen. Ne?
Absolut, absolut. Ja. Und wir haben ja nun, ich meine, wir merken das ja auch ein bisschen in der Sendung. Oh, jetzt sind wir schon mittendrin in der Diskussion. Mensch, wir wollten eigentlich eine heitere Herbst-Podcast-Runde hier machen, aber ich muss das nochmal loswerden. In der Sendung, wir hatten ja in der Sendung schon drüber gesprochen und da gab es ja nun auch diese Chaoten, die dort versucht haben, den Deutschen Bundestag, also den Reichstag zu stürmen. Das war ja das Vokabular. Und Leute, die sagen, wir fordern das sofort, alle Maßnahmen gegen Corona eingestellt werden und so weiter und so fort. Daraufhin ist es mir in der Sendung, du warst dabei, rausgerutscht zu sagen, dass diese Leute eine absolute Vollmeise haben. Ja? Und also wenn die das Recht haben, sowas zu sagen und sowas zu tun, habe ich im Radio eben als Ansager auch das Recht, dass die mit genau diesem Vokabular zu betiteln, Vollmeise. Also was ich da aber eigentlich sagen wollte, ihr habt noch nie, so lange wir senden und wir senden seit 18 Jahren jetzt diese Morgensendung und wir waren ja immer schon mal von Zeit zu Zeit ein Stück weit kontrovers, aber es gab noch nie so viele Beschwerdemails, noch nie so viele kritische Mails, noch nie so viele Hassmails. Und da stelle ich mir ganz ernsthaft die Frage, ob der Graben, der sich so gerade durch unsere Gesellschaft zieht, immer tiefer wird. Ja? Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Also, interessante Frage. Also das eine ist ja, dass du sagst, die haben eine Vollmeise. Ich würde es anders ausdrücken. Ja, auch die Leute, die glauben, Bill Gates will jedem einen Chip implantieren und die alle glauben, in Höhlen werden Menschen, Kindern wird Blut abgezapft, weil eine kleine Kaste möchte gerne jung bleiben und so weiter. Also du hast eben gesagt, es gibt berechtigte Probleme und Interessen. Ich finde auch diese Leute haben ein berechtigtes Problem, aber das ist ein Problem, das man nur in Kliniken lösen kann und leider nicht dadurch, dass die Regierung gestürzt wird zum Beispiel.
Was Menschen, die jetzt arbeitslos geworden sind? Oder,
nee, das
oder?
Nicht. Das sind ja tatsächlich da kann man ja drüber diskutieren, aber eben dieses von wegen, dass man inzwischen ja alles Mögliche glaubt. Also die wollen ja alles lieber glauben, als dass tatsächlich irgendwie vielleicht die Bundeskanzlerin mal einen Satz Wahrheit gesprochen hätte. Stattdessen will man lieber glauben, dass da in Höhlen überall Kindern das Blut abgezapft wird. Also, das ist ja aber wirklich auch nur ein kleiner Anteil derer, die da auf die Straße gegangen sind wahrscheinlich.
In ganz vielen dieser Mails stand drin, ich soll doch gefälligst mal oder wir sollen doch gefälligst mal uns diese hochintelligente und auf, wie haben sie sich ausgedrückt, diese Erweckungsrede von diesem Robert F. Kennedy anhören, der dort in Berlin auf der Bühne stand, ein Neffe von John F. Kennedy, das heißt also John F. Kennedys kleinerer Bruder, das war Robert Kennedy, der wurde ja 68 erschossen im Wahlkampf, der wollte ja auch Präsident werden und der hatte 8 oder 9 oder 10 Kinder, also der war relativ fleißig, auch außerpolitisch, dieser Robert Kennedy. Und eines dieser 8 oder 9 oder 10 Kinder ist jetzt 66 Jahre alt und ist eben dieser Robert Kennedy Jr. Und das ist, und die haben geschrieben, ach, hört euch das mal an und der bringt die Situation auf den Punkt. Und das ist, ja, ich habe es dann gemacht. Ich habe mir also wirklich diese Rede im Wortlaut, also ich habe dann mir das angeguckt, gibt es ja genug Mitschnitte, die bei YouTube kursieren. Und das ist schon... das ist schon krude. Also ich versuche es jetzt mal aus dem Gedächtnis kurz zusammenzufassen. Das Coronavirus wurde schon vor Jahren geplant von Bill Gates und so Virologen, die heute die Regierungen so beraten. Die haben das vor Jahren schon geplant und haben dieses Virus jetzt auf die Welt losgelassen. Im Grunde genommen mit der Absicht, die Welt kontrollieren zu können. Im Grunde genommen mit der Absicht, Geld von den Menschen, von allen, von uns allen zu transferieren auf die Konten von ganz wenigen. Der wenigen Reichen. Im Grunde genommen will man uns kontrollieren und Regierungen lieben ja diese Pandemie, weil sie dann Dinge umsetzen können, durchsetzen können, die sie unter normalen Verhältnissen nicht hätten umsetzen können. Also sprich Beschneidung von Freiheiten und so weiter und so fort. Und man hätte den Lockdown genutzt, um heimlich 5G zu installieren und 5G ist ja auch nur dazu da, um uns zu kontrollieren und die Macht über die Menschheit zu erlangen. Ja, und das ist so im Wesentlichen zusammengefasst, das, was dieser Robert Kennedy dort von sich gegeben hat. Und das ist schon sehr krude. Und das ist schon
das Interessante ist ja, es kommen ja die ganzen Sachen immer wieder. Also 5G ist ja nur das aktuelle Thema. Das wurde damals ja auch bei den Mobilfunkmasten diskutiert. Das wurde bei WLAN immer wieder diskutiert und so weiter. Elektrosmog ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber sobald irgendwie so ein neuer Funkstandard kommt, fängt das ja wieder von vorne an immer. Ja, ist interessant. Auch andere Leute, auf die man hört. Attila Hildmann. Ich hatte zuerst gedacht, es wäre ein Fake vom Postillon.
Ist das dieser Koch, oder?
Das ist dieser Koch, ja. Das der ja Koch, schon, ich glaube, die neue Weltordnung Einordnung sollte ja im Mai schon starten. Mhm. Und jetzt hatte er vor ein paar Tagen gepostet, ich hab's überprüft, es ist wirklich von ihm. 29.8. ist der Tag der Entscheidung. Alle müssen nach Berlin kommen. Danach werden sie, und jetzt pass auf, jetzt wird's faktisch hochgradig interessant, danach werden sie Beruhigungsmittel ins Trinkwasser kippen. Das Blöde ist, ich habe letzte Nacht total bescheiden geschlafen, das hat bei mir noch nicht gewirkt. Ja. Militär einsetzen, Anschläge verüben, in Klammern Atommeiler hochjagen wie Brockdorf, Klammer zu, Drohnen einsetzen, Lockdown ausrufen, Todesspritzen verordnen, Deutschland in 5-Kilometer-Sektoren unterteilen, Supermärkte schließen, Lebensmittel verknappen, Menschen hungern lassen, Ausgangssperren verorten, Konzentrationslager für Corona-Positive errichten, euch eure Kinder wegnehmen und ihren Blut abzapfen. Schaut nach Australien. Die Menschen dort leben in der NWO, wurden eingesperrt wie Tiere, werden mit Drohnen überwacht, überall Militär-Checkpoints, Zwangsimpfung kommt. Also die Regierenden sind Satanisten übrigens, Satanisten.
Ja, das ist schon.
Und wollen 50 Millionen Deutsche töten.
Ja, das ist schon beängstigend. Das ist schon beängstigend. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute dann wirklich solchen Argumenten Glauben schenken oder ob sie sich einfach nur wohlfühlen in diesem Widerstand, ja, wie ich gesagt habe. Also, dass sie so prinzipiell Regierung und System erstmal ablehnen und dann glauben die solche Sachen. Ich weiß nicht. Am meisten gejubelt wurde eigentlich immer, wenn er gesagt hat, bei mir zu Hause in der Presse wird geschrieben, ich fahre nach Berlin, um vor 5000 Nazis zu sprechen.
Ja, dann wird gejubelt.
Dann werden die immer, das ist genau die Strategie der Regierung, uns alle als Nazis abzustempeln. Begeben sich da in so eine Märtyrerrolle. Aber nochmal die Frage, ob die Gräben, die sich da jetzt auftun, ob die nicht tiefer werden. Ja? Also ich weiß nicht genau, wie wehrhaft unsere Demokratie ist. Ja? Wenn man sich das genauer betrachtet, ich habe mir das mal überlegt, dann sind unsere modernen Demokratien ja auf Wohlstand und so diesem ständigen wirtschaftlichen Wachstum gegründet. Ja? Also solange freie Menschen, die auch wirklich das sagen, was sie denken und die das tun, was sie sagen, solange die große Mehrheit dieser freiheitlich-demokratischen Individuen, sage ich mal, das Gefühl haben, dass es ihnen gut geht, dann bleibt alles im Gleichgewicht. Aber was ist in einer Krise, wie wir sie ja jetzt haben? Also was ist, wenn wir auf einmal 3 Millionen Arbeitslose haben, 5 Millionen Menschen in Kurzarbeit? Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, vor 5 Jahren in der Flüchtlingskrise, da haben wir noch gesagt, stell dir vor, jetzt käme noch eine wirtschaftliche Schieflage dazu. Dann würde die Stimmung endgültig kippen. Damals war alles gesund, was die Wirtschaft angeht. Aber wir haben gesagt, stellt euch vor, jetzt wo es langsam anfängt zu wackeln, und gegen Flüchtlinge und hast du nicht gesehen, wenn jetzt noch eine Wirtschaftskrise dazu käme, war nicht. Aber dann kommen die Leute möglicherweise auf die verrücktesten Ideen und dann entscheidet sich eben eine demokratische Mehrheit vielleicht auch mal für eine wirklich gefährliche politische Richtung. Das ist das, was mir Sorgen macht. Also wie krisenfest ist unsere Demokratie? Wie gehen wir künftig mit Krisen um? Das ist ja auch die Frage. Pandemien, Klimawandel wird kommen, Flüchtlingsgeschichte wird auch wieder kommen. Das sind Themen, die uns immer wieder einholen werden in Zukunft. Und das sind ja auch Themen, die jedem Einzelnen von uns in Zukunft ein Stück Wohlstand kosten werden. Das kann man eigentlich pauschal vorhersehen. Das wird uns hier im Westen jeweils ein Stück Wohlstand kosten. Was macht das mit unserer Demokratie? Und jetzt die Gegenfrage, würden restriktive politische Systeme, wie es zum Beispiel in China ist oder so, würden die das nicht besser hinbekommen? Also die zwingen ihr Volk einfach durch so eine Krise durch und das System bleibt im Wesentlichen handlungsfähig. Bei uns, also es ist als Frage formuliert, schaffen wir es in Zukunft mit solchen Sachen wirklich noch souverän umzugehen? Als Demokratie?
Gute Frage. Ich meine, vor 40 Jahren, in den 80er Jahren, hat man Angst gehabt, dass am nächsten Tag die Atombombe hochgeht. Ja. In den 70er Jahren hat man Angst gehabt, dass die RAF im Westen Deutschlands, dass die RAF den Staat auseinanderbombt und so weiter. Also ich glaube, Ängste gab es immer und Demokratie war immer gefährdet. Interessant finde ich, habe letztens vor ein paar Tagen noch gelesen, dass es so Untersuchungen gibt von der Bertelsmann Stiftung über den Populismusfaktor sozusagen in der Gesellschaft. Aber also wie empfänglich sind die Menschen dafür, für so einfache Antworten. Das haben die definiert. Also Populismus ist, wenn du zum Beispiel sagst, ach, die Politiker, die wollen eh nur Geld verdienen, die interessieren sich nicht für unsere Meinung. Populismus ist dann eben auch, wenn man eben eine relativ einfache Lösung, eine einfache Staatsform haben will, die man für besser hält als die Demokratie und so weiter. Und diese Umfragen machen die seit 2017. Und da war das der Anteil der Menschen, die so für die einfachen Lösungen waren, war ziemlich stark, ist dann aber im letzten Jahr schon runtergegangen, also vor der Corona-Krise und hat sich wohl mit der Corona-Krise, wo dann ja auch viele gesagt haben, ja, die Regierung hat sicherlich nicht alles richtig gemacht, aber wenn man jetzt mal international schaut, sicherlich auch nicht so alles falsch. Und da hat sich das wohl nochmal weiter stabilisiert. Also der Populismusfaktor, der ja sich bezieht auf Flüchtlinge, auf so vieles andere eben auch, auf die Corona-Krise, ist wohl gesunken, dass also weniger Menschen dafür empfänglich sind. Das würde ja zumindest ein bisschen hoffnungsvoll stimmen.
Ne? Ja, das stimmt. Ja, also vielleicht überspitze ich das.
Aber vielleicht ist es auch wirklich so, mein Gott, wenn da jetzt 38.000, 40.000 Menschen oder wie viel auch immer demonstriert haben, vielleicht sind da ja auch 35.000 dabei, die durchaus vernünftig sind und sagen, Mensch, das ist ein gefährliches Virus, aber man muss halt es auch nicht übertreiben. Wir müssen ja irgendwie noch weiterleben. Wäre ja eine Meinung, über die man diskutieren kann. Und es sind nur ganz, ganz wenige Idioten dabei. Wollte aber ich frage mich immer, warum muss ich mich dann so neben so eine Reichskriegsflagge stellen, wenn ich doch so eine berechtigte Kritik äußere? Also das leuchtet mir halt nicht ein.
Es kommt eben doch einiges an Kacke raus. Und vielleicht stinkt die ja mehr, als die Haufen groß sind. Lass uns doch mal über was Schönes reden.
Ich wollte gerade sagen, über Pandas. Das ist ja hier total deprimierend alles.
Eine Erkenntnis in dieser Woche und ach, das ist ja auch für mich, wenn wir jetzt im Wochenrückblick sind, eine der schönsten Anlässe überhaupt. Pitt und Paul feiern nämlich ersten Geburtstag. Das Ganze spielt sich auch ab in Berlin, im Berliner Zoo. Pitt und Paul, und wir hatten in dieser Woche gelernt, so ein Panda ist am Tag 18 Kilo. Jetzt, ich weiß immer noch, nicht Eukalyptus, das sind die anderen.
Das sind die Koalas.
Das sind die Koalas. Bambus. Der Panda ist der Bambus. Ja. 18 Kilo Bambus pro Tag und der kackt 10 bis 15 Kilo davon wieder aus.
Also der
das muss man sich mal vorstellen, was das
für ein. Nur 40% ungefähr, ne?
Ungefähr.
Ja, der Rest wieder zack, bumm.
Zack, hinten raus, ja.
Ja, aber das mit solchen, weißt du, mit solchen Prozentzahlen beschäftigen sich auch Hundehalter. Also ich habe auch schon Gespräche auf der Hundewiese geführt, was für tolles Futter es gibt, weil der Hund dann hinterher so wenig kackt, wo ich mir immer denke, das kann doch auch nicht gesund sein, wenn da der Darmtrakt nicht mehr richtig durchgespült wird durch Ballaststoff und so weiter. Ja. Deswegen als Hundehalter guckt man da sehr drauf, wie viel geht oben rein, wie viel kommt unten wieder raus. Auch wir rechnen das ständig aus, das macht der Panda-Halter sicherlich genauso.
Der Panda-Halter muss da drauf an. Du musst natürlich gucken, dass er im Garten halt die großen Haufen überweg macht. Wie ist das? Ich glaube, bei Trockenfutter beim Hund ist es mehr, wenn du Nassfutter gibst, also dieses normale Dosenfutter, was man ja wahrscheinlich gar nicht macht. Also nein, es gibt wahrscheinlich auch hochwertiges Dosenfutter für Hunde, um Gottes Willen. Aber so das normale Dosenfutter ist dann schon etwas weniger Haufen.
Vom Volumen her.
Und vom Volumen her. Und ich glaube, wenn man barft, ist es wohl das Gesündeste, angeblich, oder?
Ja, wenn du noch nicht genügend E-Mails bekommen hast von Impfgegnern und Corona-Leugnern und so weiter, dann reden wir jetzt über Hundeernährung und Barfen und so weiter. Ja. Und wenn ich dazu noch sage, dass mein Hund, also ich sag mal, die ersten 12 Jahre seines Lebens im Prinzip mit Aldi und Lidl-Futter groß geworden ist, dann kriege ich die ganzen E-Mails.
Siehste. Ja. Also wir müssen ja ganz kurz erklären den Begriff Barfen für alle Nicht-Hundebesitzer. Barfen ist so das ganz Eklige. Also da holst du so irgendwelche Innereien und irgendwelches Frischfleisch. Das holst du direkt, so tiefgekühlt, irgendwo tiefgefroren. Es gibt es zum Teil im, gibt es das bei Fressnapf? Doch, ich glaube, gibt es auch bei Fressnapf.
Weiß ich nicht. Man geht dafür zum Metzger, oder?
Ja,
oder
so. Man geht zum Metzger oder was auch immer und friert das ein. Und das ist dann also gerade im Sommer schon ziemlich eklig, weil es muss auftauen und dann hast du da so riesengroße frische Fleischstücken liegen und die Extrembarfer, die sagen ja, da musst du auch mal so Innereien und Zeugs und wie heißt denn das, so Pansen, so, es gibt nichts, was schlimmer stinkt als Pansen, so wenn der dann so angewärmt, so Zimmertemperatur. Aber die Hunde mögen das angeblich ist es mega gesund für Hunde, aber die einen sagen so, die anderen so, Trockenfutter macht's am Ende auch.
Ja, also ich glaube,
die Haufen sind halt größer dann. Die Haufen sind dann halt größer.
Die Haufen sind größer, aber diese hast du ja nicht zu Hause. Das ist das Schöne beim Hund. Nein, aber ich habe auch Freunde, da hat der Hund Allergien gehabt und so weiter und deswegen musste man mit der Ernährung gucken und die haben dann auch jetzt lange gebarft und gemacht und getan. Hinterher sind sie dann auf Trockenfutter wieder umgestiegen, weil es an all dem dann doch nicht gelegen hat. Und mein Hund, was ja der James ist, geneigte Podcast-Hörer kennen ihn schon, da ist es so, also wie gesagt, der ist so, Straßenkötermischung. Ja. Also eigentlich, ich sage mal, spanischer Müllhaldenhund. Ja. Also der wird auch nicht groß dadurch, dass irgendwie ein fertig filetiertes Reh tagtäglich auf den Teller gelegt wird, von der Natur aus. Und der hat wirklich, also 12, 13 Jahre lang ist der mit diesem sehr einfachen Futter, mal ein bisschen Nassfutter, mal kriegt er was Reis dazu, die Abfälle sozusagen, was man so aus der Küche übrig hat, findet der super, hat ihm super gut getan. Er ist jetzt tatsächlich auf den Trichter gekommen und da sind wir wieder beim Thema nicht die hellste Kerze auf der Torte. Er hat 13 Jahre dafür gebraucht, dass er einfach sein Trockenfutter im Napf liegen lässt so lange, bis man ein bisschen was an Quark drunter rührt oder Wurstwasser oder das Nassfutter. Jetzt bekommt er im Moment so eine Mischung aus Nassfutter und Trockenfutter. Ja. Weil dann wird es gefressen. Wenn es nur trocken ist, dann gibt es wirklich den Hungerstreik. Ja. Dann wird es den ganzen Tag über nicht angerührt, bis dann tatsächlich für den feinen Herrn ein bisschen was Nettes darunter gerührt wurde.
Ja, da weiß man, wie es funktioniert.
Ja, jetzt, nach 13 Jahren hat das raus.
Wir haben ja die Emma. Emma ist ein einjähriges Ritschbeck-Mädchen.
Oh.
Und die entdeckt jetzt ihre Weiblichkeit. Das ist so süß. Die ist jetzt zum ersten Mal Frau. Die hat jetzt zum ersten Mal ihre Tage. Also wahrscheinlich ist es nicht zum ersten Mal, das stimmt nicht, aber zum ersten Mal zumindest jetzt so wirklich sichtbar. Ja, das ist eben tropft. Ja, es tropft halt. Egal, wo sie steht und geht und liegt, es tropft halt. Und die ist so verwirrt. Und dann guckt die da immer hin und fragt sich, siehst du richtig, was passiert mit mir? Was passiert mit meinem Körper? Fragt richtig, das ist so süß.
Und sie hat niemanden, mit dem sie drüber sprechen kann.
Und sie hat niemanden, eben. Und was meinst du, wie komisch sie guckt, wenn du ihr dann so eine Windel ummachst? Gibt's ja so, die muss ja Windeln, dass sie nicht das Ganze, ach, das ist so niedlich. Und auch hier gehen ja jetzt die Meinungen auseinander. Was macht man? Macht man Schnipp, Schnapp, dann ist es, glaube ich, vorbei, das Problem, oder? Also dann, wenn man kastriert, wie heißt das, kastriert? Kastriert, glaube ich. Ja, wenn man sie,
ist das bei Mädels kastrieren?
Ist das kastrieren? Ich weiß nicht. Also Schnippschnapp. Ja, macht man Schnippschnapp, dann hat man das Problem wohl weg im Wesentlichen.
Aber man muss einmal die Hitze durchmachen oder zweimal, ne?
Muss man ja, ich glaube ja. Aber ach, das ist ja auch eine Wissenschaft. Die einen sagen kurz vorher, die anderen sagen kurz nachher. Die Dritten sagen nie, um Gottes Willen und bloß nicht und ach ja.
Frag mir, was das für ein Thema hier bei dem Jungen war damals. Ja. Also der war ja sehr, sehr verstört, aggressiv damals, als er kam. Und die Geschichte haben wir ja auch schon mal erzählt. Und da habe ich dann gedacht, okay, was man überall so hört, ist, wenn sie kastriert sind, werden Hunde insgesamt ruhiger.
Ja,
so, und dann, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, dann, da gibt es auch die gegenteilige Meinung, dass ein nicht kastrierter Hund, ein Rüde, viel selbstsicherer ist und die Kastrierten werden immer falsch eingeschätzt von den anderen Hunden, was auch definitiv stimmt. So, und dann, wenn du dich damit beschäftigst, sagst du, nee, du lässt ihn kastrieren, aber wann? Und dann gibt's alles. Von 8 Monate bis anderthalb Jahre, 2 Jahre und so weiter. Und in diesem Zeitraum musst du dann irgendwie den idealen Zeitpunkt finden. Und ich habe tatsächlich dann irgendwann meinem Tierarzt angerufen, mir einen Termin geben lassen und im Nachhinein fiel mir erst auf, es war exakt an seinem ersten Geburtstag. Oh, was für ein geiles Geschenk.
Was für ein Geburtstagsgeschenk.
Ja.
Es ist ja. Und er guckt dich noch an, ja?
Er guckt mich tatsächlich nur an.
Ja.
Aber wie gesagt, er hat 12 Jahre lang hat er alles ertragen.
Ja.
Oder nach der Kastration dann eben 11 Jahre. Und danach hat er jetzt gesagt, so, jetzt weißt du, jetzt zeige ich dir die Stinkepfote.
Okay.
Jetzt fresse ich nur noch mit Nassfutter.
Und du meinst, ich sollte mit der Emma mal reden, jetzt wo sie zur Frau heranreift.
Ja, oder ihr eine gute Freundin suchen.
Oder
eine etwas ältere Freundin auf der Hundewiese.
Ja, vielleicht das, ja. Ich meine, wir wissen ja, die Geschichte der Frau ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Richtig.
Und ja, wir müssen sie da vielleicht heranführen, müssen mal gucken. Also jedenfalls blutet sie gerade und es sieht total lustig aus, wenn die so eine Windel umbekommt.
Die armen Menschen.
Also weniger die Windel als so die Unbeholfenheit des Hundes, weißt du, wie die dann damit umgeht. Denkt, was machen die Menschen hier mit mir? Was passiert? Hier. Was wollen die?
Ja, das ist ja generell, wenn man Hunden Sachen anzieht. Also gibt es ja viele, die haben dann so ein Deckchen oder so ein Mäntelchen oder sowas.
Ja.
Und hier, also bei unserem ist es auch so, dass der eigentlich nichts hat, nichts trägt, außer dem Halsband. Und wenn, der hatte mal, ist mal irgendwann mal gebissen worden und dann musste so ein T-Shirt tragen, damit er nicht an der Wunde leckt und so. Das war auch sehr verwirrend komisch. Also sie sehen dann immer sehr betroffen aus.
Ja.
Aber auch so, er ist ja so braun, sieht ja sowieso aus wie so ein Reh. Ich versuche dann zu Weihnachten ihm immer so ein Hirschgeweih aufzusetzen, dass er wie so ein Rentier aussieht oder sowas. Das wird nicht gerne genommen.
Wird nicht, nee, das glaube ich. Nee. Ja. Da bist du auch so einer.
Ja, ich versuche es ab und zu mal.
Alter, dein Nummer fürs Foto, guck mal,
Setzen wir mal das Gemeinde. Guck dir dich völlig verwirrt an.
Guck mal, hier noch die Sonnenbrille dazu. Alter, und jetzt guck mal in die Kamera.
Ja. Und da kann man froh sein, dass das Hunde nicht vom Jugendamt betreut werden, weil sonst wäre er schon längst weg.
Das stimmt. Stell dir vor, du hättest Pandas zu Hause. Ja. Das würde ich, weil wir bei Pitt und Paul gerade waren, die ihren ersten Geburtstag gefeiert haben. Das wäre es ja. Oder, aber, also eigentlich, wir hatten ja schon gesagt, Panda sein ist ja am allerschönsten. Ja, so immer schön faul und schön dick und alle finden dich trotzdem so süß. Das wird wohl Panda sein. Aber ja, zu Hause haben will man so einen Panda nicht. Denk an die Riesenhaufen.
Ja, weiß nicht, wenn der dafür für die Tür geht, wäre es auch wieder okay.
Aber du hast es ja schon mal erklärt, glaube ich, sogar hier im Podcast, bleibt ja wohl auch Eigentum der Chinesen.
Richtig.
Der Panda, der in Gefahr, also die Chinesen verleihen quasi ihre Pandas, ihre erwachsenen Pandas Und wenn die Pandas dann quasi irgendwo auf der Welt als Leihgaben sich reproduzieren, dann bleibt das Eigentum der Chinesen.
Ja, ich meine, war das nicht damals irgendwie eine Riesenaufregung? War das noch unter Helmut Schmidt oder so, als die ersten Pandas nach Berlin kamen damals?
Ist das so lange her?
War das
schwarz-weiß?
Schwarz-rot
war es nicht, das stimmt. Also da, ich weiß nicht, mit wem hat der Helmut Schmidt koaliert? Schwarz-gelb, ja, nicht schwarz.
Nee, rot-gelb.
Rot-gelb.
Ja, Rot-gelb, rot.
Natürlich rot-gelb. FDP und Schmidt, ja, richtig. Ja.
Nee, ich weiß nicht, ob es zu der Zeit war. Jedenfalls damals irgendwie ein Riesen. Ja. Fand ich als Kind ganz toll. Hm. Guck mal, Panda-Bären, oh, sind die süß und toll und so.
Ja.
Und dann war auch, ach, wir haben jetzt von der chinesischen Regierung haben wir Panda-Bären bekommen. Und damals war das ja so eine ganz große Ehre und Auszeichnung. Und Jahre später habe ich das für mich erst realisiert. Ja, von wegen hier, da muss pro Jahr ordentlich für bezahlt werden. Ja. Und wenn irgendwas sein sollte, können die Chinesen auch jederzeit sagen, ach nee, ist nicht mehr, nehmen wir wieder mit zurück nach Hause. Hier, habt ihr schön ein Panda-Haus gebaut, aber ist jetzt leer. Punkt. Und so ist es jetzt mit denen auch.
Hast du gewusst, wenn du in China unterwegs bist und auf also freier Wildbahn einen Panda erlegst, also illegal jagst, stehen ja dort unter Schutz, steht die Todesstrafe drauf in China. Hast du das gewusst? Siehst du? Und da schließt sich der Kreis wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ja? Da setzt sich das System wahrscheinlich besser durch. Stell dir vor, bei uns würde es Pandas geben in freier Wildbahn. Und dann würden die einmal an irgendeine Mülltonne oder einmal irgendwie, keine Ahnung, buh machen und sofort wäre es ein Problem, Panda, und die Politiker würden fordern, so, der muss jetzt abgeschossen werden, hast du dich gesehen, und ja, dann hätte sich das erledigt. Und
da gibt es Bürgerinitiativen.
Wäre. Ja, richtig, Bürgerinitiativen.
Der Panda hat an meiner gelben Tonne gewackelt.
Ja, und das ist eben die Frage, ob unser System wirklich überlebensfähig ist auf Dauer. In China wird gesagt, Todesstrafe, fertig. Und keiner traut sich auch nur im Entferntesten an so einen Panda ran.
Ja, aber es ist ja auf der anderen Seite, weißt du, dann in China, da bauen sie eine Autobahn, dafür müssen dann irgendwie, weiß ich nicht, ach guck mal, Herr Magnon wohnt am Straßenrand der neuen Autobahn, der hat gerade den Mund aufgemacht, Herr Magnon wurde jetzt lange nicht mehr gesehen.
Stimmt. Ist, ist gar nicht lustig, um Gottes Willen.
Nein, eben. Kannst du dir wenigstens noch sagen, hier ist ja der Trick. Dann heißt du Karl-Heinz Schalupke, wohnst an der Ausbaustrecke der, weiß ich nicht, A4 oder so, wo noch ein Fahrstreifen dazukommen kannst. Und dann kümmert sich keiner um Herrn Schalupke, der an der A4 wohnt, sondern der Herr Schalupke hat die kleine gemeine Wildameisensorte entdeckt, die ganz, ganz, ganz selten ist. Mhm. Und dann muss die Autobahn drumherum gebaut werden. Das ist auch eine Maßnahme.
So ist es bei uns. Ja. Frauen hören auf, ihre Zehennägel zu lackieren. Das ist ein deutliches Zeichen. Wofür?
Winter?
Herbst. Ja, also Herbst. Erstmal Herbstanfang.
Ist das so?
Das ist natürlich das Thema, meteorologischer Herbstanfang in dieser Woche, in der zurückliegenden Woche seit dem 1. September. Es wird kühl, es wird frisch. In Bayern geht die Schule wieder los. Nächste Woche geht dort die Schule wieder los. Ja. Übrigens Maskenpflicht für die Schüler.
Zumindest. 9 Tage lang.
9 Tage lang.
Man will da eine interessante Regelung. 9 Tage.
Ja, dann greift ja auch diese neue Regelung für Rückkehrer, für Reiserückkehrer, die sich nicht automatisch in irgendwelchen Corona-Zentren testen lassen dürfen, sondern erstmal 5 Tage zu Hause bleiben. Dann müssen sie sich kümmern. Sie sollen sich kümmern, bestenfalls über die Hausärzte, die dann eben diese Tests machen. Wir hatten in dieser Woche darüber gesprochen, ein Hausarzt kriegt 15 Euro pro Test. Von der Kasse. Kriegt er die von der Kasse eigentlich? Von der Krankenkasse? Ja, schon.
Ich glaube,
oder? Du gehst zu deinem Hausarzt, sagst so, ich möchte mich testen lassen, kriegt der 15 Euro. Für Lehrer, und das ist das Spannende, auch ein spannender Fakt in dieser Woche, für Lehrer gibt es 25 Euro. Warum?
Warum gibt der Hausarzt für Lehrer mehr? Die doch nicht weiter an den Lehrer, sondern der Hausarzt behält dann 25 Euro. Also es, nicht, dass jetzt wieder eine Neiddebatte anfängt. Also ich finde, der Hausarzt hat dafür ja auch Arbeit. Der muss da irgendwie das Sprechzimmer abtrennen und so weiter und so fort aufpassen, dass sich keiner infizieren kann, die Schutzkleidung haben, das Material und so weiter. Das ist ja alles aufwendig. So, deswegen sollte er die 25 Euro meinetwegen auch bekommen. Aber warum nur für Lehrer?
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sind Lehrer komplizierter.
Bissig.
Komplizierter zu testen. Bissig.
Lehrer sind bissig. Die beißen immer die Stäbchen ab.
Ja. Oder die erzählen den Ärzten irgendwas vom blauen Plastifuchs. Ich weiß doch auch nicht. Also Lehrer sind tatsächlich höher dotiert. Und der Hausarzt darf für einen getesteten Lehrer 25 Euro abrechnen und für einen getesteten Meteorologen oder Radioansager noch 15 Euro.
Und für Schüler genauso, ja.
Und für Schüler genauso.
Wo hast du denn eigentlich den Test machen lassen?
Kannst
du
auch sehen, bei uns war es noch ganz normal im Klinikum. Wir kamen ja auch aus dem Risikogebiet, aus dem spanischen Risikogebiet. Muss allerdings zu meiner Entschuldigung nochmal dazu sagen, es wurde zum Risikogebiet, als wir schon da waren. Und dann natürlich vorbildlich 3 Tage vor der Rückreise mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt. Dort sofort einen Termin bekommen für einen Test im Klinikum. Test absolviert, hat 10 Minuten gedauert. Und ich meine, 36 Stunden später war das Ergebnis da. Das heißt also, Quarantäne, ich sage immer noch Quarantäne, dauerte genau 1,5 Tage.
Sind wir also bei dir ideal gelaufen eigentlich.
Ideal gelaufen. Das war eine super Regelung. Jetzt geht es eben nicht mehr. Jetzt, wo immer mehr Risikogebiete dazukommen, heute hören wir zum Beispiel die Kanarischen Inseln jetzt auch Risikogebiet.
Ja, aber ich habe auch von einigen gehört, die große Probleme hatten, die teilweise eine Woche auf das Ergebnis gewartet haben. Ja. Allerdings dann auch nicht, wie du es jetzt gemacht hast, du hast dich gekümmert, sondern die sind einfach dann irgendwo am Flughafen dahin gelaufen, haben den Wischzettel ausgefüllt. Das war ja auch das Riesenproblem in Bayern zum Beispiel, dass das immer so handschriftliche Zettel waren. Ja, mal ganz ehrlich, also wenn dann ein Lehrer dahin geht oder ein Apotheker, der sowieso nicht besonders schöne Handschrift hat, würde mir ganz genauso gehen. Und dann muss das jemand abtippen und das kann hinterher nicht zugeordnet werden. Kann ich auch verstehen, dass es da Probleme gibt, ne? Aber war ja Riesenchaos und die Leute saßen dann teilweise eine Woche lang irgendwie zu Hause in der Bude rum, weil sie nicht raus durften. Ja. Das ist natürlich dann blöd, ja.
Es ist verrückt.
Alles nicht einfach.
Zeiten. Ne? Aber es gibt auch schöne Meldungen. Ed Sheeran ist Papa geworden.
Auch schön, oder?
Ed Sheeran.
Der Name ist nicht schön von dem Kind.
Der Name von dem Kind, von der Tochter, ist Lyra Antarctica. Ja.
War da nicht auch das Seaborn auch noch mit drin?
Weiß ich, ist vielleicht der, weiß ich, also ich habe Lyra Antarctica mitbekommen, weil es hieß dann irgendwie, ja, in dem Namen ist ein Kontinent versteckt und viele Fans von Ed Sheeran haben gefragt, Kontinent, Lyra.
Ach, was ist das für ein Kontinent? Ja. Das ist doch links von Italien.
Ja, genau, ja. Lyra, stimmt, hatten die nicht mal ein Geld, das so hieß?
Lyra? Lyra.
Da gibt es heute noch bei den Türken, das stimmt.
Türkische Lyra.
Lyra Antarctica, ja, das ist ein schöner Name. Ed Sheeran ist Papa geworden mit, ich glaube, er ist 29, kann das sein?
Durchaus hinkommen.
Also unser Alter etwa, ja.
Ich kenne ihn ja weniger von seiner Musik, sondern aus dem Fernsehen. Der hat ja mitgespielt bei, in welcher berühmten Fernsehserie war er drin?
Grey's Anatomy.
Nein.
Pumuckl.
Nee, ähnlich blutig wie Grey's Anatomy, nämlich bei Game of Thrones.
Ach Quatsch.
Da saß er mal am Lagerfeuer. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwas sagen durfte. Auf jeden Fall saß er am Lagerfeuer, während einer der Helden da vorbeikam.
Und sag mal, du hast doch mal in seinem Bett geschlafen oder mit ihm geschlafen oder wie war das? Ihr habt doch mal...
Ja, stimmt.
Da muss ich dich als dein Freund erinnern.
Es ist nicht meine Tochter, muss ich direkt dazu sagen.
Es ist nicht von dir, ne?
Nein, also Sheeran war nicht von mir schwanger.
Wie war das?
Das war so, ich war vor Jahren mal in Hintertux, also in den Alpen in Österreich und in einem sehr netten Gasthof.
In Hintertux hauen wir auf den Putz, im Sommer und auch im Winter.
In Tux.
Hintertux. Skifahren können wir da immer in Hintertux. Kennst du das? Ja, ich kenn's auch Hintertux. Drin, ne? Natürlich, war auch schon in Hintertux Skifahren. Ja, aber entschuldige, ich wollte deine Geschichte nicht unterbrechen. Geht ja dies Jahr auch nichts, ne? Hat ja hier der Ösi-Kanzler, also ich zitiere jetzt eine Bild-Zeitung-Schlagzeile. Ösi-Kanzler erklärt in diesem Jahr nichts mit Après-Ski.
Ösi-Kanzler ist auch schon... Also dieses Jahr sowieso, nächstes Jahr wird dann spannend wieder, ne?
Also diese Saison natürlich. Aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also wir waren in Hintertux und du mit Ed Sheeran im Bett, oder?
Genau. Also es war im Prinzip, also damals, als wir da ankamen, landeten wir in einem kleinen Zimmer, was heißt im kleinen, einem großen Zimmerchen.
Ja.
Irgendwie haben wir ein Upgrade bekommen und es war das Turmzimmer im Hotel, soll ich Werbung machen? Hotel Neu-Hintertux. Jetzt, also wirklich, liebe Grüße, war sehr schön. Mhm. Und das Zimmer war, also das war so eine Alpenromantik und das waren so Gemälde an der, also es war so eine gewölbte Decke dann in diesem Türmchen, in diesem Erkerchen mit so Putten dran gemalt. Es war eine Glastrennscheibe zum Badezimmer hin mit, ich glaube, Swarovski-Steinen. Also es war wirklich, es war nicht das Luxus. Mega teure Hotel, aber es war wirklich wunder nett gemacht. Was ein bisschen problematisch war, die hatten so ganz hohe Teppiche, so riesige Floorteppiche. Und wenn du in den zweiten Stock gelaufen bist, so, und das ist ja sowieso schon Höhenluft da oben, und dann läufst du auf diesen riesen matschigen Teppichen die Treppe hoch, bist du als Flachland-Tiroler, wie wir es nun mal sind, ich war immer fertig, einfach nur von diesem Gang nach oben. Nein, das war aber sehr, sehr nett. Und dann hinterher, irgendwann, als Ed Sheeran sein Lied, das Video gedreht hat zu diesem Lied, das da heißt... Ja, das eine, was in den Alpen gedreht wurde, wo man das immer sieht, wie er da im Schnee rumläuft und so weiter. Ja. Das wurde tatsächlich da gedreht.
Tatsächlich.
In diesem Hotel und da in den Bergen. Und zu dem Zeitpunkt war es wohl so, war auch eine riesige Geheimaktion, dass kein Schnee lag. Und dann haben die da wohl künstlich noch irgendwie richtig was machen müssen.
Ja, aber was hast du jetzt in seinem Bett gemacht? Also wie
geschlafen. Das? Also ich habe geschlafen. Ich behaupte ja Ed Sheeran, weil das muss eines der schönsten Zimmer dieses Hotels gewesen. Und er hat in diesem Hotel übernachtet und bestimmt haben die ihm auch genau dieses Zimmer gegeben.
Okay.
Und der muss in diesem Bett geschlafen haben, in dem ich dann kurz davor geschlafen habe.
Also die Erfahrung, die wir gemacht haben dort in Tux, die besten Zimmer waren immer schon weg für die Russen. die sich dort, ja, das.
Ja, du musst, du musst an musst du reinkommen, musst du sagen Hallo.
Oh ja, genau,
so,
genau.
Das ist der Trick dabei. So habe ich
das. Das ist der Trick, genau. Ja. Das ist auch sehr spannend in dieser Woche, jetzt ziemlich aktuell. Entschuldige, dass ich schon wieder abschweife, aber wir haben ja keine Zeit, wir müssen ja abarbeiten, Wochenrückblick. Giftanschlag auf Alexej Nawalny sorgt auch in dieser Woche für viele Diskussionen. Die Kanzlerin hat ja jetzt erklärt, Nawalny sei mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden. Da gibt es wohl keinen Zweifel dran. Also so ein Kampfstoff, den man nicht einfach so, Nervengift, was man nicht einfach so in der Drogerie bekommt. Also muss ja im Umkehrschluss die russische Führung hinter diesem Anschlag stecken. Das ist jetzt so das, was so Leute wie Norbert Röttgen oder so, ne? Ja,
Und viele andere auch.
Und viele andere auch, natürlich. Ja, da werden jetzt auch aus der deutschen Politik Forderungen laut, die Grünen zum Beispiel, dass dieses Gasprojekt Nord Stream 2, also quasi dort diese Partnerschaft, das ist ja wirklich ein partnerschaftliches Projekt, ein Riesenprojekt, über Jahre geplant und gebaut und Milliarden sind da schon reingeflossen. Also, dass dieses Projekt aufgekündigt wird, was natürlich im Interesse der Amerikaner ist, die wollen ja ihr Zeug hier verkaufen. Also das war schon absehbar, wenn das so wirklich knallt mit dem Nawalny, dass dann natürlich auch alle sagen, okay, dann können wir jetzt wirklich überhaupt keine Geschäfte mehr mit den Russen machen. Und spätestens an diesem Punkt ist dieser Fall dann vielleicht doch nicht mehr ganz so eindeutig. Ja? Also wenn man jetzt so reflexartig sagt, ich frage dich das, Micha, wenn man jetzt reflexartig sagt, ja, Putin war es, der Putin, das kann nur der Putin gewesen sein, der wollte den aus dem Weg haben. Aber der ist doch nicht doof. Also der hätte doch wissen müssen, der weiß doch, dass er sich mit so einer Aktion ins Knie schießt. Aber so richtig. Also möchte man doch fast gar nicht glauben, dass der Berater hat und Leute, die sagen, ja, niete diesen Nawalny um. Egal, was da passiert ringsherum, die halten schon die Fresse. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also mit Verlaub, ich will jetzt auch nicht sagen, dass der unschuldig ist. Aber ich will so diese Reflexe, die jetzt durch nicht nur durch alle Medien, ja, das sind ja nun alle Journalisten wieder im vorauseilenden Gehorsam und sagen, ach, Russland,
ist das
dieser
so?
Böse Putin. Ja. Also das, was ich heute quer gelesen habe, Spiegel, Bildzeitung, Süddeutsche, also so keine Ahnung, so ein paar sogenannte Leitmedien, sofort reflexartig, Putin und Russe und Führung und wir müssen und sofort Konsequenzen und die NATO muss sich zusammensetzen und jetzt noch mehr Sanktionen und wie gesagt, Nord Stream 2, das darf sowieso nicht stattfinden. Das finde ich sehr schade und in jedem, also ich sag mal, in jedem mittelmäßigen Tatort, ja, wenn sowas passiert, wenn du da so einen hast, der so immer gleich grundverdächtig ist, ja, so einer, der irgendwie Dreck am Stecken hat, das will ich ja dem Putin gar nicht abreden, dass er keinen Dreck am Stecken hat. Also wenn du da so in so einem Tatort einen hättest, der wo so sich alles so fokussiert, so alles Negative und alle Verdächtigung und dem legst du dann irgendein Beweisstück direkt vor die Füße, dass er noch, dann würde aber jeder mittelmäßige Tatortkommissar, also sogar Wilkan Mölke Möhring oder wieder, also selbst der würde sagen, also die Sache stinkt irgendwie, also das ist mir zu einfach, das ist mir zu.
Also ich finde sehr interessant, dass du das immer wieder so siehst, also weil es ja nicht das erste Mal.
Ja,
und jetzt muss man ja sagen, also da sind ja schon mehrere Fälle gewesen. Da gab es den Mord in Großbritannien, da gab es das im Tiergarten, da gab es ja auch ganz andere, die vorher schon vergiftet wurden und so weiter. Und jetzt, klar, kann sein, dass der Putin selbst da überhaupt nichts mit zu tun hat, aber zumindest gibt es ja dann irgendjemanden, der gerne Regierungskritiker, Journalisten auch erschießt. Also die Liste ist ja sehr, sehr lang. Also
gibt's ja in anderen Staaten auch.
Nicht, was ja, das ist das wieder die Relativierung. Wir reden jetzt nicht über Obama oder Trump oder so, wir reden jetzt über Russland. Und da zu sagen, der Mord ist okay, weil in anderen Ländern ist auch schon mal was passiert.
Nee, gar nicht, das darf man nicht.
Das ist Blödsinn. Ja. Aber jetzt, in dem Fall, es werden ja nicht irgendwelche, ich sag mal, es ist ja nicht der Medvedev umgebracht worden oder irgendein Putin-Getreuer oder Berater oder sonst was, sondern es sind ja immer in dieser Reihe, es sind ja immer Oppositionelle, die irgendwie die Regierung nerven. Also die herrschende Regierung, die herrschende Klasse, wie immer man es ausdrücken will, in Russland. Das muss ja jetzt nicht der Putin selbst dahinter stecken, aber das Komische ist ja auch, dass er auch kein Interesse hatte, das irgendwie aufzuklären. Also man müsste doch jetzt sagen, oh, das ist ein Mensch, der ist mir schwierig, jetzt müssen wir mal gucken, das ist jetzt auch blöd für mein Ansehen, wenn der jetzt da ermordet wurde. Jetzt fangen wir mal an zu recherchieren. Also da
aber warte mal, soweit ich weiß, haben die nicht Rechtsbeistand bei der deutschen Regierung
jetzt
eingefordert, beziehungsweise darum gebeten und hat dort nicht der Generalstaatsanwalt gesagt, er würde gerne mal die Akten sehen? gesehen, wird gerne ja, einbezogen.
Und gleichzeitig sagt man, also jetzt jemand mit so einem Kampfstoff kann doch nur in Deutschland in der Charité ermordet werden, weil nur die haben da Zugriff drauf. Das sind ja auch die Töne, die aus Russland kommen und jetzt ja, nicht von unbekannten Hinterbänklern.
Die Bild-Zeitung der Russen, das weiß man nicht. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht so eins zu eins sagen.
Nicht Bild-Zeitung, Bild, ja. sondern Russland. So, das nächste ist, dass die Ermittlungsverfahren gar nicht erst eröffnet wurden. Man immer gesagt hat, naja, ob das eine Vergiftung ist, weiß man ja nicht. Hm. So, und also man tut nichts daran, und das war bei den vorherigen Geschichten ja auch so, das ist genauso beim Abschuss der Passagiermaschine über der Ukraine so gewesen, dass man immer sagt, ja, das hat ja nichts mit uns zu tun. Na gut, dann ermitteln wir mal. Also dann ist die nächste Stufe, ja gut, jetzt ermitteln wir. Wir unterstützen euch natürlich vollkommen, und dann passiert hinterher auch nichts. Also insofern, ich glaube auch nicht, dass Herr Putin da selbst persönlich mit dem Giftcocktail durch die Gegend läuft, aber zumindest unternimmt er ja auch nichts, um zu sagen, ja, das ist Opposition, das ist in meinem Land, natürlich gehört es mit zu unserem Land dazu, das ist ein russischer Staatsbürger, der hat mich zwar genervt, aber jetzt müssen wir dann doch mal gucken, was da genau passiert ist. Das interessiert ja nicht, und deswegen finde ich es erstaunlich zu sagen, nee, der Putin hat damit nichts zu tun, das ist ja nur reflexartig.
Aber gerade jetzt, weißt du, in dieser Phase, der sitzt ja so sicher in seinem Sattel wie nie zuvor, also der jetzt diese Verfassungsänderung, sowas, es ging alles durch, alles flutschi-flatschi, der darf, wenn er will, jetzt quasi fast auf Lebenszeit Präsident werden und so. Ob das jetzt alles richtig ist oder nicht, das mag ich gar nicht beurteilen. Und sicherlich muss man da viele historische Dinge, Dinge berücksichtigen, die vielleicht auch mit einer unterschiedlichen Mentalität und Geschichte etc. In Verbindung zu bringen sind. Aber der sitzt doch gerade so fest im Sattel. Und ich stelle mir vor, wenn der jetzt sowas macht, diesen Nawalny zu beseitigen oder beseitigen zu lassen, das ist so, als sitzt du zu Hause in deinem Wohnzimmer, siehst dann eine kleine Fliege an der Wand und du zuckst eine Handgranate, um die Fliege dort irgendwie wegzukriegen. Also der ist doch nicht doof und würde sich jetzt in so einer jetzigen Situation, wo es ja eigentlich alles, also er hat doch keine Not, wenn jetzt irgendwelche wichtigen Präsidentschaftswahlen anstehen würden oder was auch immer, wo man denkt, okay, der wird dem jetzt ernsthaft gefährlich. Klar war das jetzt ein Oppositioneller, aber mein Gott, das ist doch, also wir wissen, machen wir uns nichts vor, wir wissen ja wirklich, dass die Mehrheit der Russen wirklich, ob da jetzt nur ein bisschen was dran manipuliert wurde oder nicht, aber die Mehrheit der Russen steht hinter Putin, da muss der sich überhaupt keine Sorgen machen im Moment, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich so ein Problem ans Bein bindet, wenn der dort so einen Typen mit Gift, aber wie gesagt, ich will es nicht ausschließen, um Gottes Willen, bloß dieser vorauseilende Gehorsam, dass jetzt alle sagen, der Putin und die Regierung war es, die bösen Russen, und wir müssen alle Geschäfte sofort wieder einfrieren und überhaupt, also, und das ja, finde ich halt ein bisschen, komisch. Immer die Frage, wem nützt das? Ja, also ich sehe da jetzt eher so ein James Bond-Film vor meinem geistigen Auge. Das kann natürlich auch Unsinn sein. Aber mal ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Amerikaner wäre, wenn ich Ami wäre und dieser Fracking-Lobby angehören würde und ein Kumpel von Donald Trump sein würde, der ja auch dafür plädiert, dieses Projekt Nord Stream 2 zu stoppen, um eben Flüssiggas aus den USA nach Europa, nach Deutschland zu schaffen, über tausende Kilometer, wie auch immer. Ja, wenn ich so ein Kumpel von dem wäre und wenn ich dieser Fracking Industrie dort vorstehen würde und Lobbyist wäre, würde ich vielleicht auch auf die Idee kommen, mal zu gucken, Mensch, finde ich denn vielleicht jemanden, der diesem Nawalny auf eine Art und Weise was tut, dass alle denken, der Putin war's. Und dass dann genau diese Geschäfte, die ich eigentlich machen will, für mich dann wieder in eine Reichweite geraten, die realistisch ist. Und dass die dann vielleicht.
Es kann auch sein, dass der Bill Gates in Wirklichkeit den Virus freigesetzt hat, um nur seinen Impfstoff verkaufen zu können.
Das du machst dich gerade lustig über mich. Ich würde das eine jetzt nicht mit dem anderen vergleichen. Nein, das eine ist wesentlich haarsträubender als das andere. Aber
die Tatsachen oder ja die Fakten, die umstritten sind oder so, immer wieder so auszulegen, dass man dann hinterher wieder sagt, warum soll der Putin das machen? Aber es gibt ja so viele Dinge, wo man sich fragt, warum soll der Putin das machen? Warum führen ganz viele Spuren, was zum Beispiel die Manipulation bei Facebook, bei den Wahlen, bei hier in Deutschland mit RT Deutsch und so weiter, da sind ja ganz viele Sachen, die immer wieder darauf hindeuten, dass Russland jetzt irgendwie versucht, irgendwo ein gewisses Spiel zu spielen. Und wenn man jetzt immer jedes Einzelne immer wieder sagt, das kann es ja auch nicht sein, aber in der Gesamtsumme bleibt doch so viel, dass man sich fragen muss, vielleicht ist Russland da, spielt ein anderes Spiel, das läuft nach anderen Regeln, die man so mit Frankreich oder den USA selbst nicht unbedingt vergleichen kann. Natürlich bin ich auch der Meinung, na klar, die Amerikaner sind jetzt auch nicht das Lupenreinste auf diesem Planeten und so. Aber jedes Mal immer dann wie reflexartig zu sagen, ach, warum soll der Putin denn das machen? Wem nützt es denn? Nein, es muss ja nicht der Putin selbst sein. Aber zumindest, wenn er jetzt so fest im Sattel sitzt und er sagt, ach, dieser kleine Nawalny, der nervt vielleicht ein bisschen rum, mein Gott, er wird mir nicht gefährlich. So, und dann passiert es, dass die größte Opposition im Land reihenweise abgeschossen und ermordet wird. Und so ist es ja in den letzten Jahren wirklich gewesen. Das muss man ja wirklich so sagen. So, dass man dann nicht sagt, als der große Staatsvater, dass man sagt, das sieht jetzt für mich im Westen aber ganz blöd aus. Mit meinen Handlungspartnern, ich möchte auf der Weltbühne spielen und suggeriere ja, dass ich ein großer Demokrat bin. Ich werde vom Volk gewählt, ich habe die Unterstützung. Und da stirbt jetzt jemand wieder mal aus der Opposition. Dann muss ich doch sagen, dann versuche ich zumindest nach außen hin das Bild zu erhalten, dass ich das Ganze jetzt aufkläre, weil es in meinem Interesse ist, mich als Demokrat darzustellen. Ja. So, und wenn das
aber haben, jedes haben, Mal wieder haben nicht doch passiert. Jetzt um Amtshilfe und Rechtshilfe gebeten. Also ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Aber ich glaube, wir haben da unterschiedliche Weltbilder in diesem Punkt. Ja, dass du sagst, es werden reihenweise Oppositionelle in Russland ermordet. Ich sage, weiß ich nicht, also und dann immer Russland, immer wieder Russland, immer wieder Russland, immer wieder Russland, immer lass mich mal ausreden, immer wieder Russland, lass mich doch mal ausreden, immer wieder Russland, 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 das erinnert mich so ein bisschen immer wieder Bill Gates, irgendwann glauben es die Leute, irgendwann immer wieder Bill Gates, irgendwann sagen die Leute Bill Gates und ich weiß nicht, also es hat für mich auch was Anrüchiges zu sagen, immer wieder Russland, immer wieder Putin, immer wieder Putin, ich weiß nicht, einfach mal hinterfragen.
Ja, aber hinterfragen wir mal, warum werden russische Journalisten erschossen? Wer ist das? Also, dass das vielleicht nicht die Regierung selbst ist, dann gibt es irgendeine andere Macht, die zumindest ein Interesse hat zu sagen, die Frau hat mich hier irgendwie, die hat mich rumgenervt. Dann hier die anderen, die da alle nach und nach dann immer mal wieder jemand erschossen, bedroht, eingeschüchtert wurde, zusammengeschlagen wurde und so weiter. Dann, wenn es nicht von der Regierung kommt, dann gibt es doch zumindest irgendjemand anderen oder ganz viele andere, die da ein Interesse dran haben. Und auch das müsste doch ein Staat dann das Interesse haben. Also wenn jetzt hier in Deutschland, sagen wir mal, plötzlich wird der von den Grünen, der Habeck, ermordet. So, dann würde doch auch die Kanzlerin sich hinstellen und sagen, das müssen wir jetzt mal aufklären. Das kann ich jetzt so nicht durchgehen lassen.
Wie gesagt, man könnte das jetzt mit Gegenbeispielen belegen, aber das Niveau ist jetzt blöd, weil da hast du recht. Man kann jetzt nicht sagen, sowas passiert in Zypern genauso, wie es in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten passiert und in den USA. Man kann Unrecht nicht mit Unrecht vergleichen und aufwiegen. Also es passiert leider, leider überall auf der Welt. Aber Micha, wir kommen da zu nichts. Mensch, wir wollten einen heiteren Herbst-Podcast machen hier. Das ist ja so blöd. Jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Ich habe noch, was wir noch unbedingt loswerden sollten, ist ein Streaming- beziehungsweise Lesetipp. Ich habe ein tolles Buch gelesen. Ein übrigens US-amerikanischer Autor, Philip Roth, weiß gar nicht, ob ich von ihm schon mal ein Buch empfohlen habe. Ich habe jetzt gelesen, Der menschliche Makel. Sehr schön und auch sehr interessant. Und ich habe das jetzt nicht gemacht, weil es gerade zum Thema Nawalny und Putin und Russland und so weiter passt. Aber sehr schön auch, wie leicht Menschen eigentlich und selbst intelligente Menschen, also selbst die Elite, selbst die intellektuelle Elite eines Landes, wie leicht die manipulierbar ist, wie leicht die zu steuern ist und wie einfach es eigentlich heutzutage ist, Meinungsmache zu betreiben. Und das will ich jetzt völlig wertungsfrei machen. Und das macht eben in diesem Buch der Philip Roth an einem menschlichen Beispiel halt fest, an einem Uniprofessor, dem Rassismus vorgeworfen wird. Also sehr spannendes Buch. Gibt es auch in der Verfilmung mit, wie heißt er, Hopkins? Anthony Hopkins und Nicole Kidman. Empfehle ich aber nicht, den Film erst zu schauen und dann das Buch zu lesen. Also wirklich vorher das Buch lesen, dann versteht man den Film auch besser. Der Film ist reicht an das Buch nicht ran. Aber das kann ich wirklich sehr empfehlen. Der menschliche Makel. Philip Roth ist ein Buch, das ist jetzt, glaube ich, auch 15 Jahre alt.
Oder sagen, ein bisschen länger her.
Aber wirklich sehr intelligent, sehr interessant geschrieben. Und nochmal, geht halt so ein bisschen, dreht in die Richtung, die wir gerade besprochen haben, wie leicht eigentlich auch sehr, sehr intelligente Menschen manipulieren. Aber sind in dieser Zeit. So, hast du auch einen Tipp?
Ich habe auch einen Tipp. Ich wollte gerade fragen, wer von uns beiden dann der Intelligentere ist und bei der Russland-Geschichte manipuliert ist.
Wertungsfrei.
Pass mal auf, ich lese eine kurze Szene vor aus meinem Buch.
Tipp. Oh, okay.
Ja, Lena, junge Frau, fährt mit dem Zug. So, und will gerade in den Zug einsteigen. Der Zug kam so zum Halt, dass Lena vor dem Wagen stand, in dem sie ihren Schlafplatz reserviert hatte. Die Tür öffnete sich automatisch und Lena stieg erwartungsvoll ein. Der Wagen kam ihr bereits vertraut vor. Der Zug war eines jener antiken, liebevoll eingerichteten Modelle, wie sie Lena aus alten Filmen kannte. Das Licht im Waggon war warm und gedimmt. Von draußen schien die Abendsonne herein. An diesem gemütlichen Frühsommerabend war es hier im Zug angenehm warm und gemütlich. So, das nur als kurzer Ausschnitt. Und so geht das weiter. Es passiert nichts.
Was wirklich ist, passiert
nichts. Ja, sie fährt
aber zu. Ich finde es schön geschrieben.
Das ist schön, pass mal. Ja. Der Boden war mit dunklem, tannengrünen Teppich belegt, der dem Abteil eine behagliche und wohnliche Atmosphäre verlieh. Die Wände des Zuges waren aus edlem Mahagoni. Es geht so weiter. Die ganze Zugfahrt, so schaut sie aus dem Fenster und dann geht das Licht aus und dann schläft sie ein bisschen und es passiert gar nichts. Und das ist der Sinn dieses Buches. Total toll, heißt nämlich genau Einschlafgeschichten für Erwachsene. So, das ist das Kapitel der Nachtzug. Das Ganze geschrieben ist von einem jungen Philosophen eigentlich. Er hat Philosophie studiert in München. Ja. Heißt Ita Adel. Okay. Und das ist in seinen Geschichten wirklich, das Buch ist nur mit solchen Geschichten, wo eigentlich nichts Schlimmes passiert. Du hast ja eben gemerkt, der Waggon hält genau dort. Ja. Wann hast du das bei der Deutschen Bahn jemals erlebt? Ja, es ist immer umgekehrte Zugreihenfolge, es gibt keine Reservierung und so weiter. Nein, die Tür hält genau vor dir.
Ja.
In deinem Waggon, in deinem Abteil, wo du rein musst. Es ist alles schön. Es ist genau die richtige Temperatur. Es ist nicht, es zieht nicht, es stinkt nicht. Also es ist nicht Deutsche Bahn, aber es ist in diesem Buch alles perfekt. So, und das sind eben, er hat genau solche Geschichten geschrieben, dass wenn man abends im Bett liegt und nicht einschlafen kann, ich hätte es jetzt letzte Nacht zum Beispiel gut gebrauchen können, da hätte ich nochmal wieder so ein Kapitel lesen können. Ich habe ganz mies geschlafen und in diesem Buch ist es wirklich so, alles so schön entspannt und ruhig. Also wie gesagt, I-T-H-A-R, Adel, Einschlafgeschichten für Erwachsene.
Sehr schön. Siehst du, da haben wir doch jetzt noch ein gutes Werk getan, nachdem dieser Podcast viel zu politisch geraten ist. Also viel mehr, als wir das eigentlich wollten. Wir hätten doch den Jägermeister vorher trinken sollen, Micha.
Ja,
hast du eigentlich noch einen gespielten Witz?
Ich habe einen gespielten Witz,
Ja, auf vielfachen Wunsch, ja. Also wir haben ja tausende von Zuschriften. Jetzt neben deiner Mama gibt es ja jetzt doch den einen oder anderen Podcast-User, sagt man das so? Podcast?
Userinnen vor allem.
Also Userinnen vor allen Dingen, ja.
Wir scheinen Frauen vor allem
anzuziehen, ja. Die alle sagen, bitte nicht verzichten auf den gespielten Witz. Vielleicht sollten wir Anfang des Podcasts auch immer darauf hinweisen, dass wir am Ende des Podcasts dieses Ding machen, dann können die Menschen entweder vorspulen, ja,
oder bleiben
den ganzen,
dran,
während den ganzen schlechten Mittelteil überspringen,
ja,
oder bleiben vielleicht im besten Falle sogar dran. Ja,
wir hatten, ich überlege jetzt gerade, wir haben wieder nur über Männer geredet, glaube ich, ne? Also Putin, Trump und so weiter. Hatten wir, du hast mal kurz hier was mit Nagellack, also ja, Fußnägel werden nicht lackiert, aber ansonsten. Ja.
Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf hatte Geburtstag in dieser Woche.
Also
nicht die Astrid Lindgren, sondern ihre Geschichten und zwar 75 Jahre, ne? 45, am, ich glaube, 2. September oder so, 1945 kam die erste Pippi Langstrumpf-Geschichte raus. War das vor 45, 15, 50 Jahre, vor 75 Jahren,
ne?
Genau. Pippi Astrid Lindgren.
Weil du gerade Schweden sagst, muss ich dran denken, es war aber nicht Schweden, es war Island und da gab es vom Schafzüchterverband eine Handreichung sozusagen innerhalb der Corona-Pandemie, dass man auf sich aufpassen soll. Und da hat der isländische Verband den Schafzüchtern so einen Flyer geschickt und da ist ein Bild drauf mit zwei Menschen, also einer links, einer rechts und in der Mitte dazwischen zwei Schafe. Und da steht dann darüber, bitte denkt an die Abstandsregeln, immer zwei Schafe Abstand halten.
Ah, sehr schön.
So, ja, und das ist einprägsam.
Als Maß, ne? Als Maß.
Als genau. Maß, so zwei, also nicht hier bei uns so anderthalb Meter, weiß doch keiner, wie weit anderthalb Meter, zwei Meter sind oder sowas. Zwei Schafe Abstand halten, das prägt sich ein.
Das ist schön. Pippi Langstrumpf, das wollte ich noch sagen, Pippi Langstrumpf, ich weiß gar nicht, ob wir das in diesem Podcast schon mal besprochen haben, Astrid Lindgren, die hat ja so viel Hoffnung in die Kinder gesetzt, die hat ja ihre Geschichten geschrieben und hat das immer wieder auch so gesagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass wenn die Kinder, für die sie heute die Geschichten schreibt, also heute dann quasi in den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern und so weiter, für die sie dann also in der Jetztzeit die Geschichten schreibt, dass diese Kinder die Welt, den Planeten in dem jämmerlichen Zustand erhalten, in dem er gerade war, zu der Zeit, wo sie diese Geschichten geschrieben hat. Also sie hat immer gehofft, dass die Menschen, die jetzt 7, 8, 9, 10 Jahre alt sind, dass die das in 20, 30, 40 Jahren, wenn die dann quasi die Zügel in der Hand halten, politisch, wirtschaftlich und so weiter, dass die es mal besser machen, als es gerade im Ist-Zustand sich befindet. Und
hat bei uns
sie
nicht
hat
gewirkt.
Sie hat immer daneben gelegen. Ne? Das finde ich so schade. Es gibt immer noch eben die Putins, keine Ahnung wie und was. Der war eben auch, der hat ja quasi Astrid Lindgren mit großer Wahrscheinlichkeit gelesen oder auch die Trumps. und die ja. Obamas und die Norbert Röttgens, die jetzt schreien, Russland, wir brauchen Krieg, wir müssen die alle platt machen und nix. Und das sind ja alles Menschen, die damit groß geworden sind, wo sie gehofft hatten, mein Gott, lass die doch einfach auch großherziger und einfach auch ja, toleranter werden als ja. es.
Und es hat bei uns auch nichts
genutzt. Die Erwachsenen heute sind. Und auch bei uns. Ja, du siehst
Null. Es. Also, was hoffnungsvoll stimmt, finde ich, weil ich hatte Umfragen gesehen, dass gerade auch viele Schüler zum Beispiel, wo ja immer diskutiert wird, oh Gott, die Armen mit der Maske im Unterricht und in der Schule, das darf alles nicht sein und so weiter, dass gerade viele Schüler sagen, nee, finden wir besser so. Wir wollen Oma und Oma schützen, das macht Sinn. Ich habe jetzt auch letztens mitbekommen bei Befreundeten, die haben ihre, ja, nach dem Abitur, gerade 18 Jahre, die wollen feiern, die wollen Party machen und so weiter. Ja, und dann haben sie aber von sich aus haben die Jugendlichen gesagt, in der heutigen Zeit mit 50 Leuten feiern, nee, habe ich ein ganz mieses Gefühl bei. Da haben einige abgesagt, die haben hinter die Party kleiner gemacht und so. Das ist sicherlich auch nicht überall der Fall, aber so, was ich auch an Umfragen gesehen habe, die höchste Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen ist gerade bei den Älteren und bei den ganz Jungen, also unter 25 Jahre. Die sagen, da sagen die meisten von, nee, das ist alles schon okay, wir machen das so mit. Ja. Also die mittleren Schichten sind eher die problematischeren wohl offen.
Ich hatte eine von den vielen E-Mails, von denen ich vorhin gesprochen hatte, aufgrund dessen, dass mir da rausgerutscht ist, also die Extremen dort, ja, die dort versuchen, den Deutschen Bundestag zu stürmen, Reichstag zu stürmen oder die sagen, alle Maßnahmen sofort einstellen und wenn ich eine Maske trage, ist meine Menschenwürde zerstört und so weiter. Eine von den Zuschriften, die schrieb dann auch eine Frau aus der Mitte der Gesellschaft, die schrieb dann, wir wären im Vierten Reich, ja, also die Journalisten würden so, also wir Journalisten würden quasi aus dieser, aus der Bundesrepublik Deutschland das Vierte Reich machen und alle anderen Meinungen unterdrücken und ihre Meinung sowieso und sie sind Eltern und sie sind Kinder und ihre Kinder und sie möchte doch, dass ihre Kinder gesund werden und so weiter und so fort und wir wären jetzt im Vierten Reich und der habe ich zurückgeschrieben, habe ich gesagt, okay, also sie sind da wahrscheinlich fest, bei ihnen kann man wahrscheinlich nicht mehr viel machen in den Überzeugungen, aber bitte lassen sie ihre Kinder nicht in diesem Glauben aufwachsen, wir würden uns im Vierten Reich befinden, bitte nicht, ich habe sie angefleht, regelrecht.
Ja. Oh ja, ich finde das auch interessant, dass das also in der heutigen Zeit, wo, ich meine, du hast ja eine Taz, du hast eine FAZ, die schon sehr unterschiedliche Meinungen vertreten. Du hast öffentlich-rechtliche Sender, du hast private Sender, du hast alles Mögliche und du hast eben ganz, ganz viele Internetseiten und viel mehr Meinungen öffentlich, als es jemals der Fall war. Und dass dann Leute, die teilweise auch in der DDR aufgewachsen sind, dass die sagen, es ist schlimmer als jemals zuvor.
Ja, das ist
interessant, oder?
Ja, komm, mein Gott, das nächste Mal machen wir das mit dem Jägermeister.
Sagst du? Ja. Es kann natürlich sein, Jägermeister macht, glaube ich, auch aggressiv. Nicht, dass wir uns dann prügeln hier.
bitteschön, der gespielte Witz.
Ja, Michael. Pass auf, ich habe eine Rolle für dich. Wir sind ja hier irgendwie heute sehr männerlastig, erstens. Ja. Und zweitens, also es ging ja eben schon um Intelligenz. Du bist eine kleine graue Zelle.
Also dann ist es nicht meine Rolle. Bitte, was bin ich?
Du bist eine kleine graue Zelle.
Eine kleine graue Zelle. Okay, alles klar.
Ich bin die pass auf, du musst dich jetzt ganz tapfer einfügen in deine Rolle. Du bist eine kleine graue Zelle im Gehirn eines Mannes.
Oh.
Kannst du das nachvollziehen?
Ja, das kann ich. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, ich bin nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Also kleine graue Zelle im Gehirn eines Mannes.
Habe ich das schon übrigens, dass ich jetzt ablenke, aber in Großbritannien habe ich mal gehört, also hier hellste Kerze, nicht die hellste Kerze auf der Torte, da gab es den schönen Satz, also hier man sieht im Haus brennt Licht, aber es ist niemand zu Hause. Das hat auch so dieses, ach guck mal, nicht mehr so viel dahinter. Ja, also wie gesagt, du bist eine kleine graue Zelle. So. Wie machst du?
Ich soll doch eines Mannes, also da ist ja jetzt nicht viel.
Die hört sich aber komisch. Ich dachte, eine kleine graue Zelle wäre eher so.
Okay.
Nee, du kannst aber.
Meine Rolle ist eher so, ich leg das eher so als. Ich sehe die kleine graue Zelle eines Mannes eher so. Mehr mich.
Also, das andere wäre so eine kleine graue Frauenzelle gewesen, wahrscheinlich dann. Okay. Du bist ein. Ja, es ist okay. Nee, ist deine Rolle. Musst du. Also ich kann dir ja nur sozusagen hier deinen Text dann geben. Also dein Text ist Huhu.
Okay, das
also
ist ja
so ein rufendes, sehnsüchtiges oder vielleicht ein missmutiges, das kannst du da annehmen.
Ein Huhu. Also das ist an der Grenze dessen, was eine kleine graue Zelle eines Mannes durchaus noch bewältigen kann. Also ein Huhu, das kriege ich hin.
Ja, ein Huhu, okay. Ja. Huhu. Also du bist oben im Gehirn, titscht da so ein bisschen hin und her.
Okay.
So. Es ist allerdings oben ziemlich leer im Gehirn. Also wir sind, wie gesagt, im Gehirn eines Mannes.
Eines Mannes, ja.
Merkst schon, ich habe den Witz so ausgesucht, weil hier für die Zielgruppe, für die Frauen. Ne? Also, oben du bist im Gehirn, kommst da oben irgendwie ran und es ist alles ziemlich, ziemlich leer, ziemlich dunkel, nicht viel los und du rufst dann Huhu.
Ja, okay.
Ja?
Ja, okay. Jetzt schon?
Jetzt kannst du loslegen. Ja, wenn du ja, dich so fühlst, dann mach. Ach, das war ein Huhu.
Ja,
Huhu. Das war aber ein Huhu auf Unterberg, oder? Ja, und es ist jetzt so, es muss für dich ganz hart jetzt als Schauspieler, es kommt darauf keine Antwort. Also du rufst Huhu und es gibt keine Antwort.
Das ist niemand. Das so. Ist der Witz.
Nee, gib doch weiter. Jetzt wird es sehr verzweifelt. Ja, okay. Mehrmals immer. So, und dann kommt plötzlich eine andere graue Zelle, die bin ich dann. Aber wenn Männer graue Zellen so reden, dann, ja, also du machst Huhu und dann komme ich. Ja.
Ey.
Sag mal, was machst du denn hier? So ganz alleine hier oben im Gehirn. Komm runter, wir sind alle da unten am Party.
Sehr schön, da unten. Ah ja, da unten.
Du weißt, wo unten, ne?
Ja, ich weiß. Sehr schön, sehr schön.
Warst du einer für die Frauenversteher hier?
Ja, doch, nicht schlecht. Nicht schlecht, Michael. Ich finde, das ist ein guter Rausschmeißer. Da unten, apropos unten, ich muss.
Ich wackle hier schon die ganze Zeit. Bei dir stecken die alle in der Haare, also in der Blase.
Ich wackle hier schon die ganze Zeit rum.
Ich hab's gemerkt, das stand schon bis hoch, ne?
Beschleunigen, ich muss pullern. Wir sind ja auch schon wieder über einer Stunde. Das heißt, vielen Dank für eure Beiträge. Ja, bitte schreibt und meldet euch gern. Wir greifen das dann gerne auf. Micha, wir hören uns morgen früh wieder, natürlich mehr von uns im Radio.
Auf jeden Fall. Also oder wir sollten vielleicht die E-Mail-Adressen trennen. Die eine, die für die Impfgegner und eine für die BARF-Verfechter jetzt. Ne?
Guckt einfach bei kleinaberat.de.
Ja, schickt alles drauf. Steht alles drauf.
Schöne Restwoche oder schönes Wochenende oder was auch immer und wir hören uns.
Bis ganz bald. Tschüss.